Liebe Mitsünder, wir sind alle schon in hervorragender in Adventsstimmung und eigentlich schon, also so, das ist amtlich seit Mitte November, vielleicht ein bisschen verfrüht. Und wir können das sogar darstellen in einem Balkendiagramm. Für die, die letzte Woche nicht dabei waren, wir haben an einer Gemeindebefragung teilgenommen. 50 Mitarbeiter dieser Gemeinde haben einen standardisierten Fragebogen ausgefüllt, der in tausenden von Gemeinden schon angewandt wurde. Und bei einem bestimmten Item, in einem bestimmten Bereich, da haben wir einen auffälligen Befund. Ich habe das mal markiert. Wir haben da einen Balken, der ragt heraus nach oben und einen Balken, der fällt ab nach unten. Und das eine, bei der einen Frage geht es darum, ob wir gerne über das miteinander sprechen, was wir mit Gott erlebt haben. Da sind wir ganz weit oben. Und bei der Frage, was wir mit Gott erleben, sind wir ganz weit unten. Ein etwas paradoxer Befund. Aber das Gemeinsame daran ist, wir halten Ausschau nach dem Wirken Gottes in unserem Leben. Und sobald da irgendetwas am Horizont aufgetaucht ist in unserem Leben, sobald wir etwas mit Gott erfahren haben, haben wir eine gute Kultur, auch miteinander darüber zu sprechen. Ich finde das wunderbar. Wir haben diesen Fokus, wir strecken uns aus, wir sehen uns nach dem aktuellen Wirken Gottes in unserem Leben. Wir versuchen das zu lesen, unser Leben, unseren Alltag, wo ist da Gottes Handschrift, wo ist da ein Wirken Gottes, wo bahnt sich da etwas an, wo öffnet sich eine Tür für sein Reich, für sein Wirken. Das macht Nachfolge spannend, dass wir an einen lebendigen Gott glauben und dass wir davon überzeugt sind, dass der heute noch wirkt und eingreift und Geschichte schreibt, im Kleinen wie im Großen. Aber das bringt manchmal auch Spannungen, bringt manchmal auch sehr starke Spannungen und manchmal auch schmerzhafte Spannungen mit sich. Manchmal vermissen wir schmerzlich das Wirken Gottes. Und dieser Wert, der da so stark abfällt, der drückt auch einen Schmerz aus. Und das ist eigentlich, das ist Adventsstimmung. Advent, Ankunft. Wir denken an das geschichtliche Kommen Gottes in seinem Sohn Jesus, in dieser geschichtlichen Figur, Jesus von Nazareth, das in ihm Gott selbst die Bühne der Weltgeschichte betreten hat. Advent heißt auch, wir leiden darunter, dass in dieser Welt und in unserem Leben viele Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten, dass wir in einer gefallenen Welt leben und wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt, so wie wir es mit allen anderen Christen im apostolischen Glaubensbekenntnis aussagen und bekennen, dass wir das glauben, dass Jesus wiederkommen wird und dass er all das, was krumm und schief ist und was nicht in Ordnung ist und was schmerzhaft ist, dass er das in Ordnung bringen wird, dass er einmal auch alle Tränen abwischen wird. Das geschichtliche Kommen Jesu vor 2000 Jahren zu Weihnachten, daran denken wir in der Adventszeit, an das geschichtliche Wiederkommen Jesu, daran denken wir. Und in der Zwischenzeit, und das ist der Fokus dieser Predigtserie in diesem Jahr im Advent, in der Zwischenzeit gibt es auch ein Kommen Jesu in seinem Geist. Und auch da, um anzuknüpfen an letzten Sonntag und für die, die nicht dabei waren, zwei Bibelverse. Einmal, Jesus hat es seinen Jüngern gesagt beim letzten Abendmahl: Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch, ich komme zu euch. Und da meinte Jesus nicht das geschichtliche Wiederkommen am Ende der Zeit, sondern da meinte er das Kommen in seinem Geist zu Pfingsten, ich komme zu euch. Das hat sich zu Pfingsten schon bewahrheitet, erfüllt, grundlegend, aber immer dann, wenn ein Mensch gläubig wird, wenn er persönlich eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist erfährt, dann erfüllt sich das neu, dieses Ankommen, dieses Heimkommen. Diese Sehnsucht nach Heimat, die ist ja so stark in uns und die flammt immer wieder auch in der Weihnachtszeit auf, dieses Homecoming for Christmas. Da gibt es alle möglichen Lieder und Geschichten dazu. An Weihnachten nach Hause kommen, die Familie kommt zusammen, ist einträchtig beieinander. Gerade die Adventszeit, die zaubert uns da diese Bilder, diese Sehnsucht nach Heimat vor unser inneres Auge. Und dieses Ankommen, das erfahren wir durch den Heiligen Geist und dadurch, dass er zu uns kommt. Eine wunderbare und sehr reale, konkrete, machtvolle Erfahrung. Und all die, die diese Erfahrung schon gemacht haben, das kann manchmal eine sehr einschneidende Erfahrung sein, sehr emotional, aber die kennen das, warum das mit Ankommen, mit Heimkommen zu tun hat. Im Römerbrief heißt es, Gottes Geist sagt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir hören dieses, du bist mein geliebtes Kind, du bist angenommen, du bist willkommen. Und im Römerbrief heißt es dann auch, wir antworten dann, aber lieber Vater. Also dieser Geist Gottes, wenn er zu einem Menschen kommt, er teilt uns mit, dass wir Gottes Kinder sind. Er macht uns sicher. Er vergewissert uns. Er macht uns sicher. Es ist wie eine himmlische Umarmung, eine machtvolle, spürbare Umarmung, die wir durch den Heiligen Geist erfahren. Und wir brauchen das immer wieder. Und in dieser Serie soll es darum gehen, wie wir diesem Kommen Gottes immer wieder einen Weg bereiten können. Wir brauchen das immer wieder, genauso wie eine lebendige Beziehung, eine Partnerschaft, eine Ehe. Sie braucht es immer wieder, eine Umarmung und dass wir in die Augen schauen und einander vergewissern und sagen, dass wir zueinander gehören. Das brauchen wir. Und genauso brauchen wir es auch in unserer Beziehung zu Gott, dass der Heilige Geist uns das immer wieder mitteilt. Und die Person Johannes des Täufers, um die soll es heute gehen, die ist so etwas wie der Wegbereiter gewesen für das Kommen Jesu, für das Wirken Jesu. Und mit seiner Botschaft werden wir uns heute etwas näher beschäftigen. Die Botschaft Johannes des Täufers war im Wesentlichen, bereitet einen Weg. Gott will kommen, bereitet einen Weg. Und letzten Sonntag, und damit sind wir dann mit dem Rückblick soweit durch, ging es um zwei Leitplanken für diesen Weg, den wir dem Herrn bereiten sollen. Das ist eine Leitplanke, wir können Gottes Kommen nicht erzwingen. Wir können darauf warten. Wir können bitten, dass er kommt. Aber wir können es nicht erzwingen, die eine Leitplanke, die andere Leitplanke. Wir dürfen und wir sollen ihn beharrlich bitten um sein Kommen. Soweit. Ich lese jetzt für heute aus Jesaja 40, die Verse 3 bis 5. Da wird, wenn man so will, prophetisch der Auftrag und die Botschaft Johannes des Täufers vorweggenommen. Jesaja 40, Verse 3 bis 5. Eine Stimme ruft, baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste, ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie sehen. Dies hat der Herr beschlossen. Wir beten noch einmal. Herr, und bei dieser Wegbereitung geht's um einen inneren Weg. Geht's darum, dass in unserem Herzen Dinge, die dein Kommen hinauszögern oder erschweren, dass wir sie erkennen und ausräumen können. Und wir laden dich ein, Geist Gottes, an uns zu wirken, zu uns zu sprechen. Ich danke dir, Jesus, dass du durch deinen Geist diese wunderbare Botschaft für uns hast, dass wir geliebte Kinder sind, dass wir angenommen sind. Und du weißt, wer unter uns das heute neu hören und spüren muss. Und wer es so nötig hat, dass diese Vergewisserung neu zu erfahren, darüber zur Ruhe zu kommen. Ja, aber du weißt auch, wer unter uns Dinge zu bereinigen hat. Und ich danke dir, dass du mit deinem Geist dich unter uns bewegst und wir laden dich ein, nochmal auch spezifisch zu uns zu sprechen. Amen. Ja, also das Thema heute, überfällige Straßensanierung, ist vielleicht schon 10 Jahre her. Da hat ein Lied, das im Radio vielfach gespielt wurde, meine Aufmerksamkeit erregt. Ein Hit von Xavier Naidoo mit dem Titel Seine Straßen. Und er kann es nicht anders, also diesen Inhalt als aus der Bibel haben und vor allen Dingen aus der Botschaft von Johannes dem Täufer. Im Refrain dieses Liedes heißt es, es sind seine Straßen von jeher, seine Straßen von den Bergen bis ans Meer, seine Wege, denn der Herr führt sein Heer und eure schlecht gebauten Pfade machen es dem Thronwagen schwer. Wenn man so will, ein Verkehrsproblem. Gott mit seinem Thronwagen, er hat es schwer, auf unseren Straßen zu kommen. Vor einem Jahr ging es um König David und darum, wie Gott zu ihm gekommen ist in der Bundeslade. Und da spielt ein Thronwagen tatsächlich eine Rolle. Der Thron Gottes im Glauben Israels, die Bundeslade. Und David wollte sie zu sich nach Jerusalem holen. Und dann ist diese Bundeslade auf einen Ochsenkarren gelegt worden. Und dieser Karren bewegte sich dann Richtung Jerusalem, Richtung Davids Hauptstadt und seinem Königshof. Und dann heißt es, kam dieser Karren ins Rutschen, irgendwie in eine schiefe Ebene und die Bundeslade drohte herunterzufallen. Also vielleicht ist es nicht schlecht, das so als ganz konkretes Bild im Hinterkopf zu haben. Im Alten Testament gibt es tatsächlich so eine Szene, wo ein Thronwagen Gottes, ein Wagen, der die Gegenwart Gottes transportiert hat in Gestalt dieser Bundeslade, wie der auf einem schlecht gebauten Pfad da ein Hindernis zu bewältigen hatte. Johannes der Täufer ist nach dem Erzählfaden der Bibel diese Stimme, die in der Wüste ruft, die Person, die die Straßensanierung anstoßen sollte unter dem Volk Israel und die damit das Kommen Gottes vorbereiten sollte. Es geht jetzt nicht um konkrete Straßen natürlich, sondern es geht um innere Wege, um einen inneren Weg, den wir vorbereiten können, um Geröll in unseren Beziehungen, in unserem Leben, in unserem Herzen, dass wir beiseite räumen sollen. Jesaja spricht von Vertiefung, wenn man so will, Schlaglöchern, die aufgefüllt werden müssen. Und er spricht von Erhöhungen, die eingeebnet werden müssen, wenn man so will, Asphaltblasen. Also da gibt es Dinge, die sind zu tief in unserem Leben, die gehören aufgeschüttet. Und es gibt Dinge, die sind zu hoch in unserem Leben, die gehören erniedrigt. Johannes hat einen langen Finger auf dieser Darstellung. Es gehört zum Isenheimer Altar. und er hält die Heilige Schrift in der Hand. Die Stimme Johannes des Täufers ist die Stimme, die prophetische Stimme, die uns an Gottes Willen, an Gottes Gebot, an Gottes Vollkommenheit, an Gottes Anspruch auf unser Leben erinnert. Und sie ist in unserem Kopf, in unserem Herzen häufig die Stimme unseres Gewissens. Wir haben in unserem Kopf, vielleicht würden andere sagen, in unserem Bauch, so eine Instanz, die sagt uns, das war nicht in Ordnung. Das war nicht gut. Und wenn diese Instanz sich meldet, dann empfinden wir meistens Scham. Wir haben etwas getan, was nicht in Ordnung war. Und wir würden es gerne ungeschehen machen oder würden es gerne am liebsten haben, einen Reflex, das zu vertuschen. Also man könnte sagen, so ganz grob, diese Stimme Johannes des Täufers, es ist die Stimme der Gebote Gottes und es ist auch die Stimme unseres Gewissens. Schauen wir uns mal an, worauf die Botschaft des Täufers zielt. Sie zielt als erstes auf Sündenerkenntnis. Johannes mit seinem langen Finger, der legt ihn in die Wunde. Er legt ihn in die Wunde. Er zeigt, wo Dinge in unserem Leben nicht in Ordnung sind. Erstmal ganz grundsätzlich, diese Botschaft kehrt um, denkt um. Also anders gesagt, ihr seid falsch unterwegs. Und seine wesentliche Botschaft ist, Gottes Reich ist nahe herbeigekommen, wie wir es auch später bei Jesus finden. Er sagt seinen Zeitgenossen im Grunde genommen, ihr seid zu diesseitig unterwegs, zu horizontal und da wird bald vertikal etwas kommen und ihr solltet darauf vorbereitet sein. Und ihr müsst Vorbereitungsarbeiten leisten, damit ihr das, was da vertikal von oben herab kommt, damit ihr das überhaupt wahrnehmt. Ihr seid zu diesseitig unterwegs, zu sehr beschäftigt mit dem, was euch vor Augen ist. Und ihr habt euren Blick zu wenig auf Gott erhoben. Ihr setzt zu sehr auf eure Möglichkeiten, zu wenig auf Gottes Möglichkeiten. Ihr kreist zu sehr um euch und ihr kreist zu wenig um Gott. Das ist seine wesentliche Botschaft, kehrt um. Sündenerkenntnis, das ist Sünde im Wesentlichen, dass unser Leben angefüllt ist mit lauter Zeug und dass Gott zu wenig Platz hat. Letztes Jahr ist ein Werbevideo von einer Lebensmittelkette so, man kann sagen, durchs Land gegangen. Und dieses Jahr haben die sich wieder was Neues zu Weihnachten überlegt. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen. Da geht es auch darum, dass wir gerade in der Adventszeit so beschäftigt sind, so viel zu tun haben, so viel zu erledigen haben. Wir sind mit Dekorieren und Schmücken und Einkaufen, mit allem Möglichen beschäftigt, Vorbereitungen auf das Fest. Und in diesem Video geht es darum, dass es so kleine Wesen gibt, Kinder, die immer links liegen bleiben. Und die das vermissen, dass die größeren Menschen sich um sie kümmern und sich Zeit für sie nehmen. Man könnte sagen, dieses Video ist auch so ein Aufruf zur Umkehr, sich einander zuzuwenden. Das ist schön, wenn man zum Fest sich einander zuwendet, wirklich sich Zeit füreinander nimmt. Aber das, was Johannes der Täufer sagt, geht noch weiter. Es geht nicht nur um Familienfrieden, Beziehungen untereinander, sondern es geht um das ganz Wesentliche, dass wir Frieden mit Gott haben, Frieden mit Gott bekommen. Johannes der Täufer ist allerdings auch sehr konkret. Vor allen Dingen den Pharisäern, die sich eigentlich sehr sicher waren, dass sie vor Gott gut dastehen, sie fasst er besonders grob an. Und ihnen fährt er besonders in die Parade und macht ihnen deutlich, dass sie ihr Leben von Grund auf ändern müssen und dass sie gerichtsreif sind. Dass ihr Leben, so wie sie es führen, trotz all ihrer Übungen Gott so nicht gefällt. Er wird sehr konkret. Er sagt den Reichen, dass sie bereit sein sollen, ihren Besitz zu teilen, ihre Nahrung, ihre Kleidung. Er wird sehr konkret. Er legt den Finger in die Wunde. Er sagt seinem König Herodes, dass er die Ehe gebrochen hat, dass er in einer illegitimen Verbindung lebt. Also Johannes der Täufer tut beides. Diese ganz grundsätzliche Selbstdreherei, da legt er seinen Finger drauf. Aber er zeigt auch, wohin das führt, wenn wir uns um uns selbst drehen. Und er entlarvt, er legt seinen Finger auf eine falsche Frömmigkeit, auf illegitime Beziehungen und auf einen ungesunden Umgang mit Besitz. Zweitens, das Wirken Johannes des Täufers zielt auf Sündenbekenntnis. Das heißt, dass die Hörer in großen Massen sich ihm zuwandten und öffentlich ihre Sünden bekannten. Also sie haben diese Botschaft angenommen und sie haben Johannes dem Täufer und sie haben Gott Recht gegeben und haben es einfach eingestanden und gesagt, ja, so ist es und das ist nicht gut, es ist nicht in Ordnung. Wenn du um Dinge weißt in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind, es ist gut, wenn du das für dich im Gebet vor Gott bekennst, aber es ist machtvoller, wenn du das vor einem Zeugen bekennst. Wenn du an jemand anders schuldig geworden bist, wenn es im Bereich von einer konkreten Beziehung ist, dann ist es gut, das da, wo es hingehört, in der Beziehung anzusprechen und um Vergebung zu bitten. Das nennt die Bibel Sündenbekenntnis. Wenn wir an jemandem schuldig geworden sind, seine Grenzen nicht geachtet, nicht respektiert haben, rücksichtslos mit ihm umgegangen sind, wenn wir dieser Person sagen, ich bitte dich um Vergebung, ich bin hier schuldig geworden. Es kann angebracht sein, aus den verschiedensten Gründen, dass man erst einer anderen Person gegenüber, vielleicht einem Seelsorger, möglicherweise einem Pastor, gegenüber diese Dinge ausspricht. Es hält sich das hartnäckige Gerücht, dass Martin Luther die Beichte abgeschafft habe. Das ist ein kapitaler Irrtum. Luther wollte im Gegenteil die Beichte befreien aus einem Missbrauch dieser Zeit in der im ausgehenden Mittelalter. Aber Luther hat selbst regelmäßig gebeichtet und er hat die Beichte unbedingt empfohlen. Wir brauchen diesen geordneten Umgang mit Vorfällen in unserem Leben. Wir brauchen ihn. Ich ermutige dich, ich ermutige euch ausdrücklich, sucht euch eine Person eures Vertrauens. Ein Austauschpartner, ein Hauskreisleiter, ein Seelsorger. Und wenn es erstmal die Telefonseelsorge ist oder ganz anonym irgendjemand, es gibt eine Fülle von Angeboten. Wir brauchen diesen geordneten Umgang mit Dingen, die in unserem Leben in Unordnung geraten sind. Und wir brauchen es auch als Menschen, die Jesus schon lange kennen und die schon lange im Glauben unterwegs sind. Also, seine Botschaft zielt auf Sündenbekenntnis. Es gibt Dinge, die können wir uns selbst nicht sagen. Und es ist so machtvoll, wenn uns jemand das sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und wenn es auch konkret gesagt wird, nicht nur allgemein, sondern wenn wir, nachdem wir mal ausgepackt haben, auch wirklich zielgerichtet auf diesen Vorfall, auf diese Angelegenheit in unserem Leben, wenn wir daraufhin hören, dir sind deine Sünden vergeben. Wir betrügen uns um die Erfahrung von Gottes Erbarmen und Gottes Gnade und seiner Umarmung, wenn wir das nicht regelmäßig üben. Viertens, worauf seine Botschaft zielt, Taufe und Neubeginn. Er heißt nicht von ungefähr Johannes der Täufer. Er hat eine Zäsur in dem Leben seiner Hörer herbeigeführt. Und es sollte nicht so bleiben, wie es gelaufen ist, sondern es sollte ein neuer Anfang her. Vielleicht gibt es Leute, die sich damit beschäftigen, ob es dran ist, sich taufen zu lassen. Wir haben zwar gerade vor ein paar Tagen ein Taufseminar gemacht, aber der Zug ist nicht abgefahren. Und wenn du empfindest, ich muss in meinem Leben, das ist überfällig, eine Zäsur, eine klare Trennung auch von meinem Leben ohne Gott, gefangen mit Sachen, mit Zeug, mit Diesseits. Wenn du merkst, das ist dran, dann melde dich gerne und wir bereiten deine Taufe vor. Fünftens, die Botschaft Johannes des Täufers zielt auf eine dauerhafte Veränderung unseres Verhaltens. Auch hier gibt Johannes der Täufer Orientierung. Er sagt den Zöllnern, fordert nicht mehr, als vorgeschrieben ist. Nehmt die Leute nicht aus. Vielleicht würde er etwas Ähnliches heute Versicherungsmaklern sagen, keine Ahnung. Er sagt den Soldaten, tut niemand Gewalt an, lasst euch an eurem Sold genügen. Also Johannes der Täufer wird sehr konkret. Und wenn du mal anfängst, Gott zu fragen, er hat wirklich zu allem eine Meinung. Eine ganze Menge findest du in seinem Wort und noch mehr wirst du im Gespräch mit anderen Christen und im Gebet entdecken. Schließlich zielt die Botschaft Johannes des Täufers ganz einfach auf Jesus. Dieser ausgestreckte Zeigefinger, es ist eben nicht in erster Linie ein moralisch erhobener Zeigefinger, sondern dieser Zeigefinger weist auf Jesus hin, auf den Retter von Sünden. Und jeder, der versucht, dauerhafte Veränderung in seinem eigenen Leben herbeizuführen, der wird sehr schnell merken, das kriege ich alleine nicht hin. Ich brauche Jesus, ich brauche einen Retter von Sünden. Ich könnte mal das nächste Bild sehen. Genau, so ist es auch im Isenheimer Altar. Johannes der Täufer weist auf den Gekreuzigten hin. Liebe Mitsünder, darf Johannes der Täufer seinen langen Finger in deine Wunde legen? Wenn wir Advent erleben wollen, wenn wir das Kommen Jesu in seinem Geist zu uns, in seinem Wirken, in seinem machtvollen Wirken erleben wollen, gerade wenn wir es schmerzlich vermissen, dann kann es daran liegen, dass unsere schlecht gebauten Pfade es dem Thronwagen schwer machen. Sünde muss eigentlich keine Rolle mehr im Leben eines Menschen spielen, der Jesus als seinen Retter von Sünden erkannt und angenommen hat. Aber deswegen dürfen wir die Augen nicht davor verschließen, wenn sich etwas Böses, etwas Zerstörerisches in unserem Leben ausbreitet, wenn da eine Schieflage entsteht. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir sind alle mit beiden Beinen hoffentlich noch auf der Erde unterwegs. Und als solche Menschen bekommen wir schmutzige Füße und wir brauchen die Fußwaschung. Bei den Adventisten, bei den Siebten-Tags-Adventisten ist es üblich, dass wie beim Passamal das Abendmahl und Fußwaschung verbunden wird. Wir brauchen Fußwaschung, wir brauchen regelmäßig Sündenvergebung. Im Englischen gibt es eine sehr plastische Redewendung, Redensart, an elephant in the room, ein Elefant im Zimmer. Das meint, wenn es ein schwieriges Gesprächsthema geht und niemand traut sich, es anzusprechen. Eigentlich wissen alle, das ist, man kann es nicht ignorieren. Es steht wie ein Elefant im Raum, aber keiner hat den Mut, es anzusprechen. Es gibt manchmal in unterschiedlichen Räumen unseres Lebens, da stehen manchmal Elefanten drin rum. Aber wir wissen, es sollte nicht so sein und dann verschließen wir lieber die Augen davor, dass er da ist. Es hilft nichts. Es hilft nichts, die Augen zu verschließen vor einem Elefanten im Raum. Da muss man irgendwas machen. Wir können das Wissen um Gottes Erbarmen und Vergebungsbereitschaft missbrauchen, indem wir Sünde nicht mehr beim Namen nennen und anfangen, in unserem Leben zu tolerieren. Ein Arzt würde sich strafbar machen, wenn er eine Krankheit nicht klar diagnostiziert, nur weil er sich damit beruhigt, dass es ja die passenden Medikamente gibt. Was wäre das für ein Arzt? Er hat einen Kranken vor sich mit klaren Symptomen und er wiegt sich selbst und den Patienten in Sicherheit, weil er weiß, dass es ein Medikament gibt. Es muss eine klare und manchmal eine scharfe Diagnose gestellt werden, damit die Therapie auch wirkt. Und wir verstehen und missbrauchen das Erbarmen Gottes, wenn wir an der Stelle in unserem Leben und auch in unserem Miteinander nicht klar sind. Gerade damit Gottes Erbarmen uns erreicht, uns reinigt, uns erneuert, müssen wir die Dinge in unserem eigenen Leben und manchmal auch in unserem Gespräch miteinander klar benennen. In welchem Zimmer deines Lebens steht ein Elefant? Ist es eher die Küche, der Kühlschrank, Ernährung? Ist es das Arbeitszimmer? Sind es Konflikte da, wo du an dir selbst ein Verhalten beobachtest, wo du denkst, das geht eigentlich gar nicht? Ist es in deinem Schlafzimmer? Ist es in deiner Partnerschaft? Ist es in deinem Kinderzimmer, im Umgang mit deinen Kindern? Im Keller irgendetwas, was da vor sich hin modert? Jeder Heilige braucht einen geordneten Umgang mit Sünde in seinem Leben. Gerade damit die Sünde nicht mehr die große Rolle spielt in unserem Leben. Wir brauchen einen geordneten Umgang. Und der ordentliche Umgang heißt bekennen, am besten schnell und da, wo die Schuld vorgefallen ist. Manchmal, wenn sich etwas aufgehäuft hat, dann ist sowas wie eine Generalbeichte fällig. Das nannte man im Mönchtum. Wenn ein Mönch ins Kloster gegangen ist, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber es fängt an mit einer Generalbeichte, dass man das ganze Leben mal Revue passieren lässt und bewusst sagt, es soll hier eine Zäsur her und all das, was in meinem Leben bisher gelaufen ist und schief gelaufen ist, das soll unter das Kreuz. Ich empfehle dir das ausdrücklich. Wir haben in dieser Gemeinde unterbeschäftigte Seelsorger. Und ich glaube, es liegt nicht daran, dass sie unterbeschäftigt sind, dass hier wenig Nöte da wären. Sondern es liegt vielleicht daran, dass da Elefanten rumlaufen in Räumen und du gestehst dir vielleicht nicht zu, dass er da ist und dass da was passieren muss. Ich mache dir ausdrücklich Mut. Such dir jemanden aus der Leitung, einen Hauskreisleiter und bring Dinge in deinem Leben in Ordnung. Bring sie ans Licht. Das ist der erste Schritt. Dann zum geordneten Umgang mit Sünde gehört auch, dass wir dauerhaft im Licht wandeln bei so unseren Dauerbaustellen. Jeder von uns hat so seine bestimmten Schwächen, seine Achillesfersen. Und da ist es gut, wenn wir dauerhaft im Licht wandeln, wenn wir regelmäßig einen Austauschpartner haben, der vielleicht genau dieselbe Dauerbaustelle hat und mit dem wir im Austausch sind über diese Dinge. Letztlich, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, wenn wir ihn anschauen und wenn wir in seinem Reich und in seinem Dienst tätig sind, dann verliert die Sünde ihre Macht in unserem Leben. Jesus ist der Retter von Sünden. Und je mehr wir uns mit ihm beschäftigen und uns an ihn binden, desto weniger wird Sünde eine Rolle in unserem Leben spielen. Er ist unser Retter von Sünden. Und mach ihn zum Retter von deinen Sünden, dadurch, dass du die Dinge benennst, wo du ihn brauchst, wo du sein Erbarmen, wo du seine Gnade brauchst. Und das ist auch genau der Punkt, wo wir einander brauchen. Schon oft zitiert worden, ich mache es nochmal, Dietrich Bonhoeffer hat es gesagt, der Christus im anderen ist immer stärker als der Christus in mir. Und es gibt Bereiche in jedem Leben eines Christen, da brauchen wir den Christus im anderen. Das kann es irgendwie nicht sein, wenn wir alle uns immer nur zu Veranstaltungen und zu Dienstgruppenleitertreffen beisammenkommen, Aber die eigentlichen Elefanten in unserem Leben, da verschließen wir die Augen für. Lasst uns nicht so unterwegs sein, sondern lasst uns, wenn wir zusammenkommen, wenn wir beten, lasst uns da einander teilgeben und füreinander beten. In dieser Haltung wollen wir jetzt auch das Abendmahl nehmen. Vorher lasse ich jetzt noch eine Stille. Ich möchte dir jetzt konkret Mut machen, in dieser guten Minute, die wir zusammen still sind, eine Entscheidung zu fällen. Wenn du merkst, da ist eine Aussprache fällig, eine Generalbeichte, was auch immer, werde dir dessen in dieser Minute nochmal bewusst und triff die Entscheidung, das anzugehen. Wir werden still.